Wir haben in dieses Projekt viele, viele Millionen investiert als Telekom. Wir haben da wirklich viel Geld verloren. Es ist gefloppt. Es ist komplett gefloppt. Obwohl Gesetzesvorlage, weil genau das, was ich gerade eben bei Gaia X beschrieben habe, das Gleiche passiert. Viele Absichten, aber irgendwann muss mal einer bestellen. Oder man muss sich darauf verpflichten, das zu tun. Das hat selbst die Regierung oder der Staat nicht getan, selbst bei der E-Mail nicht.
Wie gut ist unser Mittelstand digitalisiert und was trägt ein Konzern wie die Deutsche Telekom dazu bei, dass man etwas mehr, wollen wir heute versuchen zu klären bei SoTech Deutschland. Willkommen, mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, und ich bin Andreas Laukert. In den vergangenen Monaten hat man ja von der Telekom fast nur etwas gehört, wenn es um die Corona-Warn-App geht. Aber leise und still und ist doch einiges passiert bei unserem größten Telekommunikationskonzern, zum Beispiel bei 5G. Trotz vieler Beschwerden, Klagen und Demos, der Ausbau geht zügig voran, fast unbemerkt im Schatten der Corona-Krise. Trotzdem zeigt sich in der Pandemie, wie viele Lücken es noch im deutschen Netz gibt.
Tja, und auch das Internet der Dinge ist ein großes Thema. Laut Gartner sind mittlerweile 20 Milliarden Geräte, Maschinen und Anlagen an IoT angeschlossen. Also es gibt viel zu besprechen und das machen wir mit jemandem, der schon mal unser Gast war. Hagen Rickmann, Chef der Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom. Hallo.
Hallo, Frau Holzmeier. Hallo.
Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir stellen Sie jetzt nicht nochmal so ausführlich vor. Wer mehr zu Ihnen und Ihrem Werdegang wissen möchte, dem sei doch nochmal unsere Folge vom 22. Januar empfohlen. Deswegen können wir heute direkt letzten einsteigen. Jahres. Ja, 22. Januar letzten Jahres, stimmt. 2020.
Ja, wollen wir doch mal mit noch ein bisschen mit dem Netzthema einsteigen. Also es wurde ja viel investiert. Breitbandausbau ist ein großes Thema. Glasfaser 5G. Ja, es gibt ja auch noch Kabelinternet. Viele Möglichkeiten für den Kunden. Trotzdem berichtet man ja viel in der Pandemie auch über zusammenbrechende Netze und Menschen, die halt sich darüber beschweren. Wann haben wir denn jetzt endlich ein zuverlässiges Netz in Deutschland? Flächendeckend meine ich natürlich.
Fangen wir gerne erstmal mit der Zuverlässigkeit an. Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Und auch keine zusammenbrechenden Netze. Wir haben seit der Pandemie, also gut vor 10 Monaten, ging es ja leider dort los und da haben wir natürlich mit Argusaugen auf unsere Netzqualität geschaut und ich kann Ihnen sagen, die war außerordentlich gut. In der dort, wo wir versorgen, eine hohe Stabilität, wenige Ausfälle, das ist sehr, sehr stabil ausgebaut und hat sogar noch Kapazitäten frei. Das muss ich an dieser Stelle sagen, weil wir darauf sehr stolz sind, dass das wirklich so hervorragend funktioniert hat. Also zusammenbrechende Netze hatten wir definitiv nicht. Aber wir haben natürlich, und da haben Sie einen bunten Punkt angesprochen, es gibt natürlich noch Bereiche, die nicht gut versorgt sind. Und da haben wir eine Herausforderung als Industrie. Aber auch wir haben als Telekom da unseren Teil zu leisten. Und da investieren wir ja auch massiv jedes Jahr in Mobilfunknetze und Festnetze über 5 Milliarden. Wir werden das jetzt nochmals steigern. Das ist mit Abstand der größte Investor in Deutschland und Ausbauer zum Thema Mobilfunk als auch Glasfaser. Und da haben wir natürlich noch einiges vor uns, weil wir werden und bauen schon heute nur Glasfaser aus und sind auch an den Mobilfunkweißen Flecken dran, um diese auch zu beseitigen. Das auch in Kooperation mit den anderen Netzbetreibern. Auch da kann ich sagen, sind wir wirklich stark unterwegs und investieren gerade noch mehr, um dem schnell nachzukommen und eben auch die Probleme möglichst schnell abzustellen.
Dann kommen wir doch mal zum 5G. Wie zufrieden sind Sie denn da? Wie läuft es mit 5G in Deutschland?
Ja, das läuft außerordentlich gut, würde ich sagen. Gucke ich auch sehr stolz drauf, weil wir haben schon heute 68%.
So viel Einigkeit hier.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Wir haben durch unsere Strategie den frühen Ausbau und auch die Frequenzen, die wir dafür ausgesucht und jetzt auch schon liefern. In Deutschland haben wir schon 68% der Population, die wir dort mit 5G heute versorgen. Damit sind wir auch mit Abstand, haben wir da die Nase vorn. Und das wird Ende 2022, werden wir dabei 80% schon sein. Und das, ich sag mal, seit rund 2,5, 3 Jahren, seitdem wir dabei sind, ist 80% aus meiner Sicht ein hervorragender Wert. Ich benutze es regelmäßig.
Angenommen? Ja, wird das angenommen von den Kunden? Also.
Ob es angenommen wird, fragen Sie. Ja, es wird angenommen, aber Sie merken natürlich, wenn Sie telefonieren, merken Sie den Unterschied nicht. Wenn Sie im Internet surfen und schon mit LTE unterwegs sind, sprich 4G, merken Sie auch keinen Unterschied, wenn Sie gut versorgt sind. Aber es wird natürlich mehr und mehr bei größeren Datenmengen und auch gerade das Thema Upload, wenn Sie mobil unterwegs sind, dann werden Sie es schon irgendwann merken, insbesondere natürlich auch bei Industrieanwendungen und wenn es dann etwas komplexer wird. Oder wenn Sie in Gegenden, wo vielleicht sowieso schon sehr, sehr viel benutzt wird, zum Beispiel Stadion, jetzt das ist natürlich, wenn dann irgendwie 40.000, 50.000 Menschen plötzlich in einem solchen Stadion sind, alle streamen. Das geht heute auch schon mit ausgefeilten LTE-Techniken, aber mit 5G werden dann natürlich noch ganz andere Erlebnisse möglich. Ich hoffe, dass wir das bald wieder gemeinsam alle erleben können, wenn wir dann mit 50.000 Menschen zusammen im Stadion zum Beispiel ein Fußballspiel anschauen und dann vielleicht die Zor-Szene nochmal live streamen und dann 50.000 alle auf einmal. Dann brauchen sie schon ordentlich Bandbreite. Und das geht dann mit 5G natürlich ganz fantastisch.
Wieso sollten im Stadion Leute ein Spiel streamen? Na gut, egal.
Nein, lassen Sie mich das beantworten. Sie haben das Tor gesehen und wollen es vielleicht nochmal sehen.
Ich will es nochmal sehen, genau.
Genau, also die Zeitlupe und die Wiederholung ist ja mindestens so interessant, wenn der eigene Verein ein Tor schießt.
Der reale Screen und dann noch der Second Screen.
Ich habe noch andere Beispiele natürlich dabei.
Ja, können wir ja gleich noch drüber reden. Ich hätte noch eine Frage zum Ausbau. Es erstaunt mich ja doch, wie schnell aus meiner Sicht das jetzt geht. Auch Vodafone, Ihr Wettbewerber, berichtet ja von deutlich über den Plan. Ich glaube, Vodafone hat jetzt schon ausgebaut, wie sie eigentlich für 21 geplant hatten. Lag das jetzt an der Pandemie, dass man wirklich, sage ich mal, im Schatten der Pandemie einfach viel schneller jetzt ausbauen konnte in Ruhe? Oder hat der Gesetzgeber hier auch ein bisschen vielleicht vorgesorgt und gesagt, wir machen das Planungsverfahren kürzer oder einfacher? Oder was gab es jetzt für Änderungen, dass das auf einmal so schnell ging?
Also wir haben bei uns natürlich massiv Gas gegeben und wir haben bestimmte Bandbreiten freigemacht, anders zusammengeschaltet und damit waren wir schnell in der Lage, unsere Türme, in denen wir auch in den Vorjahren schon viel Vorbereitungstechnologie installiert haben, sie auch auf dem neuesten Stand entsprechend haben und dann sind sie viel schneller in der Lage, auch auf den jeweiligen Funktürmen, also auf den Masten, dann neue Frequenzbänder einzuspielen und dieses Signal viel schneller herauszugeben. Also das ist aus zwei, drei gut vorbereitet, gut schon vorher ausgebaut und dann technologisch ein paar gute Tricks angewendet, um das hinzubekommen, um letztendlich dann schnell in den Rollout zu kommen und das gepaart mit noch mehr Manpower und noch mehr Investitionen auf dem Thema. Das hat dazu geführt, weil wir wollen natürlich und dass wir hier die Nase vorn haben, das wollen wir natürlich weiter aufrechterhalten und damit demonstrieren, dass wir technologisch absolut führend in Europa mindestens sind. Das ist der Anspruch, den wir als Telekom haben.
Wie breit sind Sie denn da aufgestellt? Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist für den normalen Verbraucher jetzt, wenn man normal surft oder telefoniert, dann merkt man es natürlich nicht. Aber wir wollen ja irgendwann, wenn wir ein paar Jahre weiter denken, auch autonome Autos in der Stadt haben und so weiter. Werden Sie dann ein eigenes 5G-Netz dort nur für solche Systeme anbieten oder müssen sich dann das alle teilen? Reicht das aus?
Ja, für solche Anwendungsfälle, übrigens autonomes Fahren ist auch schon in großen Teilen natürlich auch mit 4G realisierbar. Das ist auch immer, ohne 5G geht das autonome Fahren nicht, das ist nicht ganz so richtig. Viele der Funktionen sind natürlich auch im und am Auto, Sensorik, die dann gepaart sind mit dem autonomen Fahren und dann auch mit der Versorgung natürlich über das Mobilfunknetz. Wenn Sie natürlich dann mit 5G, dann können Sie einfach noch viel, viel mehr Fahrzeuge in den jeweiligen Zellen auch mit Daten schneller versorgen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt an der Schnelligkeit, weil ob Sie jemanden hinten drauf fahren oder nicht, das funktioniert nicht allein über das 5G-Netz. Da ist Sensorik an Bord natürlich auch ganz entscheidend. Das erleben wir ja heute schon in diesen Pre-Sense-Systemen, die wir in Fahrzeugen haben beispielsweise. Aber was wir dann natürlich haben, wenn wir flächendeckend 5G ausgebaut haben, dass viele daran partizipieren können und dass die Datenmengen Menge, die Sie dann auch für solches autonomen Fahren können, für alle auch entsprechend verfügbar sind. Das ist ein wesentlicher Vorteil von 5G, dass da viel, viel mehr durchkommt durch die Pipeline sozusagen. Und das ist das, wo wir natürlich dann auch Qualitätsparameter anbieten. Und dann haben Sie für solche Use Cases, wie zum Beispiel autonomes Fahren, da können Sie natürlich sogenanntes Slicing vornehmen und bestimmte Kanäle und bestimmte Dinge dann für eben lebensnotwendige oder ganz kritische Fälle können Sie dann, dass dort immer eine Versorgung zu 100% gesichert ist. Also Sie knapsen ein bisschen einen Teil von der Bandbreite ab und stellen das exklusiv dann für solche Fälle zur Verfügung. Hm. Das macht viel Sinn und das ist dann aber sehr, sehr ausgewählt und sehr dediziert. Und dann auch nur für solche Fälle. Das ist wie im Katastrophenfall, wenn dann Netze überlastet oder schwach sind, dann hat zum Beispiel auch die Polizei oder die Feuerwehr Vorrang in Notfällen und in solchen Themen und muss dann gewährleistet sein. Und das Gleiche, es muss gewährleistet sein, dass dann eben die Versorgung sichergestellt ist. Und so wäre es jetzt auch bei 5G. Und da ich mehr Bandbreite habe und mehr dort verfügbar ist, kann ich das natürlich dann auch viel einfacher tun, ohne andere dann zu benachteiligen. Das ist ja ein großes Thema, was wir immer haben.
Ja. Großes Thema war ja immer beim Mobilfunknetz. Da behaupten zwar viele immer das Gegenteil, aber es gab ja die weißen, grauen, schwarzen Löcher oder keine Ahnung, wie man sie alle genannt hat. Schaffen wir es denn, sagen wir mal, in Kombination mit 5G und LTE flächendeckend? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein autonomes Fahrzeug will ja auch mal in der Landschaft rumfahren. Also da, wo früher weiße Löcher waren. Also schaffen wir es dann wirklich, irgendwann mal flächendeckend Mobilfunknetz zu haben, wirklich?
Das ist definitiv das Ziel. Und das heißt eben auch an Bundesstraßen oder auf Bundesstraßen, nicht nur Autobahnen oder großen Städten beispielsweise, Herr Lockhart, sondern eben auch auf den ländlichen Gebieten. Wenn Sie mich jetzt fragen, wann ist auch vielleicht nicht nur die Bundesstraße, sondern auch der Feldweg dann verfügbar, da kann ich gerade keine Prognose jetzt liefern. Das wird irgendwann auch dahin kommen und dann können Sie sich dort aber auch mit zum Beispiel mit einer 4G-Technologie auch gut behelfen und kommen dann dort auch klar. Weil dann ist natürlich eine andere Verkehrsdichte gegeben, andere Umstände. Aber da stecke ich im Feldweg, stecke ich jetzt nicht in der 5G-Versorgung gerade in diesem Moment. Ziel ist es, Bahnstrecken, Bundesstraßen, Autobahnen, dass sie da das dann ermöglichen. Und da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. 2025, 2030, in dem Zeitraum ist das definitiv da.
Jetzt gab es Anfang März ja einen Brief von Angela Merkel und noch drei weiteren Regierungschefinnen der EU an Frau von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, Richtung digitale Souveränität Europas und dass wir natürlich viel mehr machen müssen bei den Schlüsseltechnologien und so weiter. In dem Zuge habe ich dann gleich wieder mal an Gaia X gedacht und habe dann mal gegoogelt und dann kam eine Umfrage, dass im Moment nur 6% der Unternehmen Gaia X irgendwie schon mal gehört haben in Deutschland. Das war eine Umfrage unter 500 Unternehmen vom IW Köln, dem Institut der deutschen Wirtschaft. Wie kann das denn sein? Ich meine, es gibt es jetzt schon zwei Jährchen, zumindest ist es im Gespräch, dass das nur 6% schon mal irgendwie auf dem Schirm haben.
Genau. Was ist jetzt die Frage?
Wie machen wir Gaia X bekannter? Wie kann das sein?
Sie sind ja Geschäftskundenvorstand der Telekom.
Ja, also.
Okay. Schreiben Sie denen mal einen Brief.
Also, alles klar. Verstehe ich. Verzeihen Sie. Aus meiner
Sie
Sicht.
Sie dürfen mich ruhig auslachen, alles gut.
Nein, ich lache. Ich lache Sie überhaupt nicht aus.
Nicht falsch verstehen. Es ist halt trotzdem.
Lassen Sie mich antworten. Ich habe nur geschmunzelt. Ich dachte, ich muss die 6% kennen. Da war ich so ein bisschen sauer.
Nee, so war es nicht gemeint.
Das habe ich ja extra erzählt.
Alles klar, gut. Also, das ist natürlich eine enttäuschend kleine Zahl, erstens. Und zweitens, woran liegt das, wenn das dahin geht? Aus meiner Sicht ist es nach wie vor immer noch ein Konzept, was ich für gut, ich halte es für wirklich wichtig und gut. Aber es fehlt der Impuls. Es ist also meine Meinung dazu. Es ist eine gute Idee, wie Sie zu einer Datensouveränität kommen, erstens. Und zweitens, wie Sie trotzdem die Hyperscaler, die Amazons, die Microsofts dieser Welt oder die Googles entsprechend einbinden können. Das beinhaltet dieses Konzept, indem sie Daten natürlich entsprechend, wenn man jetzt weiter und tiefer in die Architektur von IT einsteigt, natürlich sauber trennen und dann verschlüsselt, unterschiedlich natürlich speichern und verwenden können. Das beinhaltet Gaia-X. Nicht ganz einfach zu verstehen. Allerdings sind sie damit in der Lage, lokale Datenspeicher in Datenzentren in Deutschland, auch von deutschen Anbietern oder die, die sie vielleicht schon in ihrem Unternehmen haben, auch mit denen zu verbinden, die es auf zum Beispiel in den USA eben von diesen Hyperscalern wie AWS oder anderen gibt, das zu verbinden. Trotzdem aber eine Datensouveränität in der Verschlüsselung bei sich dann haben, die aber miteinander arbeiten lassen. Und sie entscheiden, welche Daten wo wie gehostet, verarbeitet oder auch administriert werden. Das beinhaltet Gaia-X. Vielleicht zu einfach erklärt, wenn jetzt einige Profis hier zuhören, aber um das mal gut. so zu verdeutlichen.
Aber so, ich meine, wieso kommt denn, Entschuldigung.
Warum das nur jetzt einmal dazu und dann warum nur 6%? Weil es fehlt der Impuls, zum Beispiel vielleicht von der Politik zu sagen, wir erreichen und wir machen jetzt mal eine bestimmte Größenordnung, 30, 40, 50 Millionen Grundrauschen und implementieren dieses Thema. Wer macht den ersten Schritt und wie skaliert ein solches System und wie gewinnt es Akzeptanz? Und da geht es nur sehr langsam voran, in Piloten und Ideen, die man dann tut und vornimmt. Aber so der große Push, was solche Datenmodelle dringend immer brauchen, sie müssen immer davon ausgehen, dass sie in der Lage sein müssen, große Daten dann irgendwann zu administrieren und zu hosten. Wenn sie das nicht tun, dann werden solche Modelle nicht zum Fliegen kommen. Und wir stehen gerade in dieser Situation, wo dieser große Push, 3, 4, 5 große Unternehmen und die Politik setzen darauf, fordern das, da muss natürlich auch dann Geld fließen, dann werden solche Modelle groß und dann wird auch so eine Zahl von 6% wachsen. Und das ist heute noch zu klein, weil es noch keine großen Anwendungsfälle gibt. Das ist zumindest meine Erklärung, warum es noch leider so mit den 6%, um die 6% steht.
Aber gerade auch nochmal in Bezug auf den Brief, den hätte man ja gefühlt vor 2 Jahren auch schon so schreiben können. Und irgendwie, es wird ja immer geredet und geredet und dann habe ich die Befürchtung, dass wir in 2 Jahren nochmal so einen Brief lesen werden.
Oder ich bin ketzerisch, die E-Mail, wir beerdigen es irgendwann. Wie groß ist die Gefahr? Sie sind ja als Geschäftskundenvorstand mit den Unternehmen immer im Gespräch und Sie bieten denen ja Lösungen an. Wird das mit angeboten oder ist das, die Unternehmen gleich, wollen wir nicht?
Sie haben ein gutes Stichwort mit der E-Mail genannt. Die sichere E-Mail für alle, sogar mit Gesetzesvorlage. Schön, dass Sie das hochgebracht haben, Herr Leukert. weil ist genau das Beispiel. Wir haben in dieses Projekt viele, viele Millionen investiert als Telekom. Ja. Wir haben da wirklich viel Geld verloren. Mhm. Es ist gefloppt. Es ist komplett gefloppt. Obwohl Gesetzesvorlage, weil genau das, was ich gerade eben bei Gaia-X beschrieben habe, das Gleiche passiert. Viele Absichten, aber irgendwann muss mal einer bestellen oder man muss sich darauf verpflichten, das zu tun. Das hat selbst die Regierung oder der Staat nicht getan, selbst bei der E-Mail nicht. Da hätte man ja auch überlegen können, ob man alle staatlichen Institutionen dazu verpflichtet, die E-Mail flächendeckend einzusetzen. Das ist nicht passiert. Und das ist dann dieses Henne-Ei-Prinzip. Wenn Sie das als Behörde nicht anbieten, warum soll der Bürger das dann tun?
Ja.
Weil diese Wege gar nicht zu gehen sind. Jetzt will ich mich nicht darüber beschweren, das war ein Versuch. Ich persönlich habe da lange dran geglaubt und dachte, das ist super. Aber dafür brauchen Sie tatsächlich einen staatlichen Impuls aus meiner Sicht. Das gilt auch für Bildung an einigen Themen. Gut, da haben wir den Föderalismus, der dort dem entgegensteht. Aber wenn Sie nicht ein gewisses Grundrauschen zu Anfang initiieren, damit wir dieser guten Idee auch folgen, dann werden sie es nicht schaffen, dass mehr und mehr darauf springen. Und das muss man probieren. Und dieses, ich sag mal, das Initialinvestment, das hat damals bei der E-Mail gefehlt. Und so ähnlich betrachte ich es, dass wir auf diesem Weg sind, das auch bei Gaia-X zu sehen. Und es könnte durchaus sein, dass wir in 2 Jahren uns sagen, ja, alle richtig, aber keiner fängt an.
Ist denn das Grundrauschen oder diese Initiale nicht in der Datenschutzgrundverordnung und in den Vorgaben eben nicht auf amerikanische Anbieter zu setzen, weil eigentlich der amerikanische Staat theoretisch Zugriff drauf hat. Also da gibt es doch eigentlich Vorgaben für Unternehmen, darauf zu achten.
Die werden alle heute eingehalten, auch mit den Datenschutzbestimmungen, die dort sind, weil das Hosting in Deutschland stattfindet oder im europäischen Raum. Und dann kommt natürlich die entsprechende Backdoor. Wer administriert diese Systeme? Und wenn sie natürlich aus den USA, selbst wenn es in Deutschland gehostet ist oder Europa und dementsprechend die meisten, dann könnte der Systemadministrator aus den USA auf diese Systeme zugreifen. So, und das ist genau immer diese Tür, die dann noch da ist, wo es passieren könnte. Aber den Datenschutzansprüchen werden sie erstmal genügen, weil sie auf europäischem Raum hosten und auch das Backup fahren. So, und dann kommen sie auch an die Grenzen von Cloud Computing, wo das dann tatsächlich liegt. Das Hosting alleine macht nicht den Unterschied, ob Daten sicher sind, aus meiner Sicht. Sondern es geht darauf an, auf welche Daten, wie sind sie verschlüsselt und wer kann darauf zugreifen. Wo sie dann stehen, ist noch eine andere Sache. Ist natürlich dann wünschenswert, wenn sie in Europa stehen. Und das wird weitestgehend sichergestellt. Aber wer hat die Schlüssel zu den Daten? Und das ist natürlich auch durch Gaia-X entsprechend gelöst. Das ist ein technisches Konzept, was das erfüllt. Und hier können Sie sich aber heute noch als Unternehmen natürlich direkt mit den Hyperscalern behelfen, die da hervorragende Angebote liefern. Und für einen Großteil der Daten, wenn sie nicht personenbezogen sind, dann können Sie die auch, müssen Sie die nicht unbedingt in Deutschland halten. Dann kann man natürlich über Industriespionage etc. nachdenken, aber es gibt auch eine Menge Lager und andere Daten, die vielleicht unkritisch sind. Und dann ist der Preisvorteil und vor allen Dingen die Funktionalität, was die Hyperscaler heute schon anbieten, also die Googles, die AWS und Microsoft, das müssen wir leider uns so eingestehen. Das haben wir, der Zug ist komplett aus dem Bahnhof. Das haben wir nicht geschafft, dort pari-pari zu sein oder auf Augenhöhe. Und die haben fantastische Funktionalitäten. Und dann sagen die Unternehmen, das hilft mir jetzt in meinem Businessmodell relativ schnell, ist auch günstig, dann mache ich das. Und die Daten sind hier auch, sind keine, zum Beispiel keine personenbezogenen Daten, das kann ich dann auch tun. Und dann sind das schon mal 50%, 60%, 70% der Daten. Und dann bin ich da in der, dann habe ich mich dran gewöhnt, dann ist das auch sehr convenient, also sehr bequem. Und dann bin ich natürlich somit gut bedient. Und dann soll ich alles auf Gaia-X schwenken und ein Risiko eingehen, dass die Funktionalität vielleicht nicht einwandfrei ist, dass die Durchgängigkeit ein bisschen schwieriger sein könnte, dass ich dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr bezahlen müsste. Was ich jetzt hier nicht behaupten will, ist nicht teurer, das heißt es nicht. Aber auf das muss ich mich alles einlassen und macht eigentlich mein Nachbar mit. Und gibt es einen Impuls, vielleicht auch vom Staat, der das fordert oder auch fördert, wäre auch mal eine gute Idee im Rahmen des Konjunkturprogramms, dass man sagt, jeder, der das anwendet, der kriegt einfach mal 30% Zuschuss für die nächsten 3 Jahre. Also jetzt bitte sehr einfach mal kurz in die Tüte gesprochen von mir. Ja. Aber da kommen so viele Dinge zusammen, die dann hoffentlich nicht dazu führen, dass wir in 2 Jahren den gleichen Brief wiedersehen.
Wir haben jetzt ja leider schon seit knapp einem Jahr dieses C-Wort in unserem Leben. Wenn wir jetzt mal auf den Mittelstand schauen, unabhängig jetzt von Gaia-X, wie läuft es da mit der Digitalisierung, auch unabhängig von Homeoffice und Co., also dass wir jetzt Videokonferenzen können, das haben wir jetzt alle gelernt, aber hat sich da was getan in diesen Jahren?
Oh ja, da hat sich einiges getan. So ein Beispiel aus dem Thema IoT, also Internet of Things, da hat sich in den letzten Jahren ist das wirklich deutlich verbessert. Bereits jetzt sagen 60% der Betriebe in Deutschland, dass sie spezielle Anwendungen für Industrie 4.0 bereits schon einsetzen und weitere 22 planen das. Diese Zahl war vor 2 Jahren noch deutlich niedriger. Das geht auch in dem Digitalisierungsthema, dass wir dort wirklich einen Push sehen. Das kann ich auch in meinen Auftragsbüchern erkennen und auch viel Nachfrage. Allerdings auch im Moment leider Pandemie gedämpft. Aber ich bin mir sicher, dass das nach der Pandemie explodieren wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Und eine Menge der Befragten wollen eben auch mit IoT, hier nochmal das Beispiel, Produkte und Dienstleistungen entwickeln und weiterentwickeln, sehen das als integralen Bestandteil. Viele sagen, wenn ich das jetzt nicht einführe, dann werde ich auch in Kundengesprächen, die ich regelmäßig habe, gibt es dort ganz klare Aussagen. Wir wissen, dass wir da jetzt was tun müssen, selbst in der Krise. Wir machen weiter mit diesem Thema, weil nach der Krise müssen wir da mindestens gewappnet sein. Das war der Weckruf jetzt, die Pandemie. Und ein Unternehmer, sogar großes, sehr großes Reinigungsunternehmen unter anderem, also der sagte, wir haben uns unsere Finanzen angeguckt, die Mittelfristplanung, wir haben Einbrüche, wir haben hier oder da auch Upsides, aber unterm Strich schwächer. Aber wo wir nicht sparen, ist in der Digitalisierung. Wir haben sogar jetzt noch eine Schippe zugelegt, weil jetzt haben wir Kapazitäten und Freiheiten, diese Prozesse und all die Ketten zu verändern, damit wir nach der Krise viel gestärkter und deutlich effizienter sind. Die haben das ausgerechnet, haben gesagt, es lohnt sich jetzt mal in der Krise, das jetzt alles umzustellen, hier oder da zu schulen. Das fand ich wirklich mutig und stark. Also die Umsatzlinie fällt, die Ergebnislinie fällt, Rücklagen sind aber ordentlich. Und trotzdem sagt er, wir haben unsere Rate in den Investitionen gesteigert. Das nenne ich mal Unternehmertum und Mut. Das finde ich stark. Aber wenn er sagt, Herr Rickmann, das ist nicht eine emotionale Geschichte, das ist auch sauber ausgerechnet. Es sei denn, ich glaube nicht mehr daran, dass wir uns nach der Krise erholen. Und daran muss ich glauben. Und daran, das ist die einzige Unsicherheit. Ich fand es stark.
Bei Ihnen gab es ja auch eine Menge Veränderungen. T-Systems, meine ich integriert, ich kenne jetzt nicht die gesamte Konzernstruktur, aber da gab es ja einiges. Und IoT war ein Stichwort. Da ist ja geplant oder schon am Start der IoT-Hub der Telekom. Ist das jetzt so eine Richtung, dass Sie da die ganzen Systeme mehr wieder zusammenführen, alles, auch vielleicht Blockchain oder Ähnliches, dass das quasi alles aus einer Hand oder gibt es dann doch noch Trennung und man guckt sich verschiedene Systeme einzeln an, lieber?
Wir führen im Moment, oder das haben wir jetzt gerade getan, und gerade das IoT-Thema, was etwas versprengt im Konzern war, in der Technologie einmal, auch im Netz und dann in der T-Systems, auch Teile davon dann auch in meiner Telekom Deutschland B2B-Einheit. Also man stelle sich vor, einige Konzerneinheiten, jeder hat seinen Teil dazu geliefert und man hat dann miteinander gearbeitet. Das hat ganz gut funktioniert, aber nicht gut genug. Und das haben wir jetzt alles zusammengeführt. Das ist jetzt in meiner Verantwortung sehr netznah und sehr M2M-nah, also Machine-to-Machine ist die einfache Konnektivität, also die Verbindung an sich. Und obendrauf baut man dann ja die Internet of Things Cases, Use Cases. So unterscheiden wir das. Und das haben wir jetzt zusammengeführt, um eine größere Einheit und eine starke Einheit aus einer Hand zu formen. Beinhaltet das das Thema Blockchain? Nein. Eher das Thema Edge Computing, das steht dem schon näher, oder das Thema Campus-Netzwerke. Diese Themen liegen auch weitestgehend in meiner Verantwortung und da wird dann Schuh draus, weil wenn Sie ein Campus-Netzwerk oder ein 5G-Netzwerk oder eine Versorgung vornehmen, dann sind Sie in der Regel sehr, sehr dicht an IoT-Cases, also an Use-Cases, die das Internet of Things dann möglich machen. Und das haben wir gerade zusammengeführt. Und davon haben wir auch gute Wachstumsraten letztes Jahr auch gehabt, auch während der Pandemie. Und sie gehen auch Beteiligungen dazu ein und verstärken uns da auch anorganisch. Also da tut sich gerade eine Menge, weil das ist der Markt der Zukunft.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, was Sie genau forschen Sie da oder und entwickeln dann neue Geschäftsmodelle? Was ist so die Vision?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Also das
Sie brauchen nicht alle aufzählen, das, was Ihnen am meisten Spaß macht.
Genau. Alter. Also was vielleicht sehr anfassbar ist, ich bin nochmal in der Automobilindustrie. Wir liefern natürlich in jedem Automobil mittlerweile, das merken wir ja manchmal, wenn man ein neueres Modell fährt und dann merkt man plötzlich, hups, da dieses Screen, was auch immer größer wird im Auto, der hat plötzlich einen neuen Look and Feel. Das ist ja eine ganz andere Bedienoberfläche. Und der zeigt mir immer meine Heimatadresse sofort an oder die Ziele, die ich am meisten anfahre oder die ich letztes Mal angefahren bin, als ich an diesem Standort war, wenn man das genau beobachtet. Er macht bessere Prognosen. Es sind keine Autos, die super, super teuer sind, falls das jetzt gleich als Einwurf kommen sollte, sondern das ist schon hier und da Standard. Und das vermittelt herstellen und das stellen wir natürlich her, indem wir die Verbindung in das Auto und in die Backend-Systeme der Automobilisten letztendlich herstellen, die dort die Daten entsprechend aufbereiten und wieder zurückspielen oder Software-Updates in den Autos machen. Das macht M2M und on top ist natürlich eine IoT-Lösung, die einmal das Backend mit dem Auto und mit der Software im Auto verbindet und dann auch entsprechendes Update zur Verfügung stellt. Und ich merke das auch bei meinem Auto, so spätestens alle 2 Monate, ups, ist schon wieder was Neues. Kleinigkeiten. Und das finde ich dann immer sehr, sehr spannend.
Achtergang. Ist noch ein Achtergang dazu gekommen.
Ja, das haben wir noch nicht. Aber schon interessant. Wirklich auch gute Verbesserungen. Einfacher zu bedienen, schneller zu finden. Also das ist wirklich Real-Time-Development. Das finde ich, ich kann mich dafür begeistern. Sie haben mich gefragt, was ich gut finde.
Ja, unbedingt.
Ist ja gut. Ich denke so an, die Frauke war letztens bei ihrem Konkurrenten bei einer Veranstaltung, ging um Datenbrillen zum Beispiel.
Ja,
VR-Brillen,
ja,
Augmented Reality wird ja ein großes Thema.
Die Brille haben Sie, glaube ich, auch, die Unreal, richtig?
Haben wir auch. Ja. Fantastisch. Und AR, VR, also Augmented Reality und Virtual Reality Brillen, die natürlich dann das Reparieren einer sehr schwierigen Maschine, vielleicht unter Anleitung eines weiteren Spezialisten, der sich aufschaltet. Also man stelle sich vor, ein hochkomplexer Schaltschrank muss vielleicht gewartet werden oder muss erweitert werden. Und der Techniker davor braucht vielleicht Unterstützung, weil es bestimmte Fragen gibt. Und dann kann sich der Spezialist aus der Zentrale mit auf dieses Bild über die Brille das Bild sehen. Ich versuche das jetzt zu beschreiben, was Sie wahrscheinlich schon der eine oder andere auch schon mal gesehen hat. Und dann kann er sagen, guck doch mal hier hin, kann markieren in diesem Bild. Also in diesem Schaltschrank kann er Kreuze machen und kann dann Verbindungen herstellen, zeichnen, baut das dann vielleicht nach und kann Konstruktionspläne virtuell daneben legen, um das mit dem Schaltschrank zum Beispiel zu vergleichen. Das sind einfach fantastische Hilfsmittel. Und dann ist jemand noch im Hintergrund, der sagt, Mensch, guck mal da oben rechts. Da, so stelle ich mir das jetzt sehr vereinfacht vor. Aber da oben rechts, das musst du auch noch beachten und da noch was austauschen und dann könnte das funktionieren. Welche Zeitersparnis, welche Effizienz, welche Einfachheit damit möglich ist, in komplexen Systemen, die besser zu warten, das wird damit möglich. Und das machen wir mit IoT und eben in diesem Fall auch mit dem Thema Augmented Reality.
Ich hätte da, meine Frage wäre eher noch in die Richtung gegangen, das haben wir jetzt schon und diese Brille ist ja immer noch am Handy dran. Also, weil Sie sprachen Edge Computing an. Also, wann sind wir so weit, dass diese Brillen nicht mehr, also keinen eigenen Rechner mehr brauchen, sondern über 5G zum Beispiel die Visualisierung direkt auf die Brille gespielt bekommen? Also, das macht die Brille ja leichter, einfacher und braucht weniger Rechentechnik selber, ne? Und das wäre das Ziel, oder?
5,3 Jahre. Sie haben gesagt, wann ist es soweit? Ein kleiner ist, Witz, haben Sie haben es gemerkt. Es war natürlich ein Scherz. Ich denke, wir werden viele dieser Themen jetzt in den nächsten 3 bis 5 Jahren tatsächlich sehen, dass sowas funktioniert. Übrigens mit deutlich leichteren Brillen, einfacher Technologie und deutlich preisgünstiger. Das wird auch rapide noch fallen. Dazu kann ich aber keine Prognose abgeben. Ich glaube, dass wir diese Themen in 3 Jahren sehen werden, vielleicht 5. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wo und wie. Und wenn Sie in einer Werkhalle mit viel Metall sind, dann wird es natürlich auch schwieriger. Wenn Sie dann nicht vielleicht doch schon ein Campusnetzwerk, vielleicht auch von uns, von der Telekom, eingerichtet haben, was mit Sicherheit gut ist. Das glaube ich, dass Sie das so in 3 bis 5 Jahren erwarten können. Das ist meine Prognose.
Jetzt haben wir einen kleinen Rundumschlag gemacht. IoT, 5G.
Ja, diese Themen. Ja.
Und vieles mehr. Herr Rickmann, wenn Sie dann jetzt nochmal diese altbekannte Schulnote, das kennen Sie ja schon.
Schulnote, genau. 1 bis 6. Ja, Digitalisierung in Deutschland würde ich sagen, jetzt nicht die Telekom, was sie so machen, sondern.
Nee, aber vielleicht so, wenn man Corona, jetzt den Corona-Einfluss sich nochmal zu Herzen nimmt, wie steht Deutschland dann da in der Digitalisierung so, wenn man dem Ganzen eine Gesamtnote geben müsste, was nicht so einfach ist, aber sie schaffen das.
3+.
Ja.
Das kurze, knappe Antworten, das ist toll.
Ja, also Sie haben nicht mehr eine Schulnote gefragt. Ja,
nee, unbedingt. Das ist richtig so.
Ich bin besser geworden. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich habe nicht mehr reingehört, was Sie beim letzten Mal gesagt haben.
Deswegen. Das macht aber nichts. Das kann jeder selber nachhören. 22. Genau. Januar 2020 war die Folge.
Mal schauen, wann die nächste kommt. Ja, da kann es durchaus sein, dass ich da noch auf einer 2- unterwegs war. Oh. Und aber das 3+ und 2- trennt ja nur ganz, ganz wenig. Und ja. Ich denke, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte mit der 3+, das ist gut, das ist ordentlich, aber wir müssen echt Gas geben. Ja. Und es sind viele tolle Möglichkeiten, die da sind, und Unternehmer in Deutschland können das. Ich hatte ein Beispiel gerade eben auch genannt. Ich bin total überzeugt, dass wir da aufholen können und dass wir die Nase da auch ganz weit nach vorne bekommen. Wir müssen es einfach nur mal machen. Und mit dem Konjunkturprogramm, was da jetzt draußen liegt, wenn das dann auch die Gelder auch gut fließen, dann ist da echt Pulver drin. Und das sollten wir nutzen. Und deswegen habe ich ein bisschen gereizt auf die 3+.
Ja. Sehr gut. Hagen Rickmann, danke Ihnen.
Dankeschön.
Danke sehr.